Ein Pastor musste einmal für seine Doktorarbeit immer mal wieder zu einer Universität fahren, an dem er sie geschrieben hat. Und auf dem Weg zu dieser Universität musste er immer durch ein ganz, ganz kleines Dorf fahren. Und in diesem Dorf gab es nur einen einzigen kleinen Laden. An der Tür dieses Ladens hing ein Schild und folgendes stand drauf: Wir haben alles, was du brauchst. Und was wir nicht haben, das brauchst du nicht. Dieser Satz ist auch ein Schlüsselsatz im Brief vom Apostel Paulus an die Kolosser. Das, was die Christen in Kolossee nicht haben, das brauchen sie nicht. Denn in Christus haben sie alles, was sie brauchen. Und in diesem Brief verteidigt der Apostel die Vollkommenheit von Jesu Christi im Wesen und im Erlösungswerk. Alles, was du als Christ brauchst, findest du allein in ihm. Und was du nicht in Christus findest, das brauchst du nicht. Jesus Christus ist die vollkommene Gottheit und ist ausreichend für dein Leben. Du brauchst keinen zweiten Segen, denn es gibt gar keinen zweiten Segen. Du brauchst keine mystische Erfahrung, denn auch diese gibt es nicht. Du brauchst keine höhere Erkenntnis, es gibt keine höhere Erkenntnis. Die Vollkommenheit ist allein in Christus. Und das ist die Botschaft auch aus dem zweiten Kapitel des Kolosserbriefs. Und heute werden wir diese Botschaft zusammen betrachten. Lasst uns dazu gemeinsam lesen Kolosser 2, ab Vers 6 bis Vers 15. Kolosser Kapitel 2, von Vers 6 bis Vers 15. Wie ihr nun Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid und seid darin überfließend mit Danksagung. Habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und leeren Betrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. In ihm seid ihr auch beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünde, in der Beschneidung des Christus, da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe. In ihm seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Er hat auch euch, die ihr tot wart in der Übertretung und im unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Als er so die Herrschaft und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger, um zu triumphieren über sie an demselben. Das Thema meiner Predigt habe ich heute genannt: Führst du ein Leben in der Vollkommenheit Christi? Führst du ein Leben in der Vollkommenheit Christi? Und zwei Punkte werden wir heute in unserem Predigttext betrachten. Der erste Punkt: die Vollkommenheit, die du in Jesus Christus hast. Die Vollkommenheit, die du in Jesus Christus hast. Und dafür werden wir uns die Verse 6 bis 10 anschauen. In diesen Versen 6 bis 10 wird der Apostel Paulus sehr praktisch. Er spricht darüber, wie die Wahrheit, und damit meine ich diese biblische Wahrheit von Jesus und seinem Werk, dich auffordert, nach dieser Wahrheit zu leben. Paulus hat sich sehr große Sorgen gemacht über die Gemeinde in Kolossee, weil die falschen Irrlehren diese Wahrheit verdreht haben und die Fülle von Jesus etwas kleiner gemacht haben, damit die Menschen noch etwas hinzufügen können und müssen. Ja, du brauchst Christus, aber du brauchst auch eine übernatürliche Erfahrung. Du musst ihn spüren. Du brauchst Jesus Christus und die Beschneidung. Du brauchst Jesus Christus und deine Werke, um dich zu retten. Doch der Apostel Paulus widerlegt all diese Punkte, indem er auf die vollkommene und völlig ausreichende Fülle der Person und des Werkes Jesu Christi hin zeigt. So wie du nun von diesem Geheimnis, und Paulus hat es in den Versen vorher, also Vers 1 bis 5 offenbart, das Geheimnis ist Christus in euch, so wie ihr von diesem Geheimnis gehört habt und diese Wahrheit ergriffen habt, so wirst du bemüht sein, in dieser Wahrheit zu wandeln. Und das bedeutet so viel wie, dass du den Wunsch hast, nach seinem Wort zu leben. Du hast das Verlangen, dich in seinem Wort mehr zu vertiefen, darin vertraut zu sein und dadurch Christus ähnlicher zu werden. Das sind die praktischen Auswirkungen dieser Lehre. Du denkst vielleicht, dass Paulus in Vers 6, als er dort schreibt, wie ihr nun Jesus Christus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm, darüber spricht, dass wir uns für Christus entscheiden müssen, dass wir ihn annehmen müssen. Wir müssen ihn in unser Herz reinlassen. Oder wir müssen vielleicht ein Gebet sprechen, damit wir Christen werden. Solche Aufforderungen hören wir immer mehr in den christlichen Kreisen. Und gerade in Amerika wird sehr oft von diesem Übergabegebet gesprochen. Und nachdem die Menschen dieses Übergabegebet gebetet haben, sind sie einfach Kinder Gottes. Auch ich habe das mal erlebt in Deutschland, oder ich habe es mal gesehen im Internet, in einer deutschen Gemeinde, und ich konnte es kaum glauben. Der Pastor oder der Prediger, der stand vorne an der Kanzel und hat alle gebeten, die Hand hochzuheben, die noch nicht an Gott glauben. Und so haben dann einige erst zögerlich und dann immer mehr die Hände hochgehalten und er hat gesagt, okay, und alle, die Hand jetzt hochgehalten haben oder hochhalten, die sollen mir einfach nachbeten. Und er hat ein Gebet formuliert und sie haben es alle laut nachgesprochen. Und am Ende dieses Gebets wurde davon ausgegangen, dass diese Menschen, die laut mitgebetet haben, auch Christen sind. Doch der Apostel Paulus vermittelt uns in dem Vers 6 nicht ein solches Bild von der Annahme von Christus. Das Verb, das der Apostel Paulus hier benutzt für die Annahme, also wenn er Annahme schreibt, wurde sehr oft unter den Juden dazu gebraucht, um eine Lehre weiterzugeben. Es wurde was weitergegeben und die anderen haben es dann aufgenommen. Und wir können diesen Vers dann folgendermaßen verstehen, wenn wir das unter dem Punkt betrachten. So wie euch von Christus erzählt oder sogar gepredigt wurde und ihr dieser Predigt geglaubt habt, so führt auch ein Leben nach dieser Wahrheit. Und was noch interessant ist, dass der Apostel Paulus uns in Vers 8 bestimmte Sachen oder Punkte nennt, die uns von Christus wegbringen, von diesem vollkommenen Bild von Christus wegbringen. Er spricht von einer attraktiven Philosophie und damit meint er die Lehre, die die Menschen aufgestellt haben, um den Sinn des Lebens oder um die Bedeutung des Menschen groß oder wichtig zu machen. Doch du solltest dich von diesem leeren Betrug, den die Menschen oder diese Irrlehrer ihnen versprochen haben oder dir versprechen, nicht einreden lassen oder dich berauben lassen, sagt Paulus. Diese Philosophien, dieser leere Betrug, der zu der damaligen Zeit geherrscht hat und auch unter uns anwesend ist, der schmälert diese Fülle von Jesus Christus. Und umso mehr du deinen Blick von Christus wegrichtest und deinen Blick auf diese weltlichen Lehren richtest, umso mehr denkst du daran, dass dir irgendetwas an diesem Erlösungswerk fehlt. Doch es liegt einfach nur daran, dass du nicht dieses Vollkommene, diese Fülle siehst. Und deswegen lass dich nicht von allem, was du hörst, gefangen nehmen oder einnehmen. Du solltest dir immer folgende Fragen stellen, wenn du mit einer Lehre oder mit Menschen konfrontiert wirst, die behaupten, wahr zu sein. Stimmt das, was diese Person dir sagt, überhaupt mit dem Wort Gottes überein? Ist das die Wahrheit? Schreibt es uns die Bibel vor? Verändert diese Lehre mich mehr in das Ebenbild Jesu Christi? Steht in dieser Lehre Jesu Christi im Mittelpunkt oder ist es vielleicht irgendein Mensch, der da verherrlicht wird? Geht es vielleicht nur um diese menschlichen Gefühle, um diese Trancezustände, dass es dir irgendwie gut geht und du dich gut fühlst in dieser Lehre? Oder wird dort die Anbetung im vollen Bewusstsein vermittelt, dass Gott dort verherrlicht wird? Wird in dieser Lehre die Nachfolge von Christi gepredigt oder wird dort aufgefordert, Menschen nachzufolgen und an den Menschen zu hängen? All das sind Fragen, die wir uns stellen müssen, wenn wir mit Lehren konfrontiert werden, die uns noch nicht bekannt sind. Deswegen möchte auch der Apostel Paulus, dass in diesem Abschnitt, in dem Abschnitt 6 bis 9, die Menschen zurückführen. Er möchte ihnen zeigen, was die biblische Lehre ist und welche praktische Auswirkungen sie in deinem Leben bringt. Und allein das biblische Verständnis von Jesus und seiner Vollkommenheit in allem lässt dich als Christ auf einem festen Grund stehen. Du hast ein sicheres Fundament, wenn du daran festhältst. In Vers 9 sagt er, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Wie kann es sein, dass du deinen Blick auf etwas oder auf jemanden anderen richtest oder nach etwas anderem suchst, wenn doch in Jesus die Fülle leibhaftig ist, was Paulus uns in Vers 9 schreibt? Und vielleicht erinnerst du dich ganz grob an diese ausführliche Beschreibung, die uns der Apostel Paulus im ersten Kapitel von diesem Brief gegeben hat, in den Versen 15 bis 20, diese ausführliche Beschreibung von Jesus Christus und seiner Person und seiner Aufgabe. Er sagt dort, beginnend von Vers 15 bis 20, Jesus ist Gott. Jesus ist der Schöpfer aller Dinge. Jesus ist der Erhalter aller Dinge. Jesus ist Herr aller Dinge. Und der letzte Punkt, Jesus ist der Erlöser. Wieso denkst du dann, wenn in Jesus die ganze Fülle vorhanden ist, dass du nach etwas anderem suchen musst? Kennst du das Gleichnis, das Jesus gebraucht, indem ein Mann einen Schatz in einem Acker findet und alles verkauft, um diesen Acker zu erwerben? Der Mann dachte sich, dass er nichts mehr braucht, als diesen Schatz in diesem Acker, den er gefunden hat. Und wenn er den besitzt, dann besitzt er alles, was er braucht. Deswegen lass dich nicht von der biblischen Wahrheit abbringen. Du brauchst nichts anderes außer Jesus Christus. In ihm ist alles. Das Problem ist dabei aber manchmal, dass man das Beste oder das Vollkommene nicht kennt und sich deswegen mit dem zufrieden gibt, was man hat. Und wenn wir das auf die materiellen Dinge beziehen, dann ist es ja gar nicht so schlimm. Wenn wir zum Beispiel gerne Musik hören, dann freut man sich natürlich, diese gute Musik über eine gute Anlage zu hören. Aber manchmal hört man eben gute Musik über ein schlechtes Radio. Und auch damit ist man auch manchmal zufrieden. Doch im geistlichen Leben ist dieses Denken fatal. Nicht auf das vollkommene Erlösungswerk Jesu Christi Wert zu legen, ist eigentlich in einem geistlichen Leben eine Katastrophe. Du fängst nämlich an, diese Lücken, die du glaubst zu haben, weil irgendwas fehlt, mit Werken auszufüllen. Du fügst Erfahrungen hinzu, du machst noch die Gefühle rein und deine Entscheidung und schon hast du alles beisammen, um das vollkommene Werk Jesu Christi zu schmälern. Es ist ja nicht nur noch das Werk Jesu Christi, es ist das Werk Jesu Christi plus Werke. Es ist Christus plus die Beichte, es ist Christus plus die heilige Mutter Maria. Christus plus der Pfarrer. Oder Christus und irgendwelche übernatürlichen Erfahrungen. Und wenn das bei dir so ist, dann lebst du ein geistlich armes Leben oder bist vielleicht sogar geistlich tot. Aus diesem Grund warnt uns der Apostel Paulus in diesem Kolosserbrief, die Grundlage zu prüfen. Deinen Glauben und deine Lehre anhand der Bibel auf den Prüfstand zu stellen, um so herauszufinden, ob du nicht schon von dieser leeren Philosophie oder von dieser Philosophie und dem leeren Betrug gefangen genommen worden bist. Und eines der Schlüsselverse im Kolosserbrief ist, oder sind es die Verse 9 bis 10 im zweiten Kapitel. Die Verse 9 bis 10, dort steht, denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Du bist zur Fülle gebracht, weil in Jesus Christus die ganze Fülle der Gottheit ist. Und so können wir auch sagen, dass wenn jemand probiert, sich mit seinem Glauben oder mit seinem Glauben und seinen Werken vor Gott zu rechtfertigen, dann glaubt er nicht an das vollkommene Erlösungswerk Jesu Christi. Du hast die freie Gnade Gottes nicht verstanden, wenn du versuchst, dein Werk durch irgendwelche Vorschriften, wenn du versuchst, dich mit irgendwelchen Werken oder Vorschriften vor Gott zu rechtfertigen. Denn durch die Gnade Gottes wird das vollkommene und ausreichende Erlösungswerk denen zugesprochen, die an ihn glauben. Das ist der erste Punkt, den Paulus in diesem Predigtvers deutlich machen möchte. Wir kommen zum zweiten Punkt, zu dem Resultat dieser Wahrheit, die wir gerade gehört haben. Und das Resultat dieser Wahrheit ist, der zweite Punkt unserer Predigt, die Vollkommenheit, die du von Jesus Christus bekommst. Der erste Punkt, die Vollkommenheit, die in Jesus Christus ist. Und der zweite Punkt führt uns zur Vollkommenheit, die du von Jesus Christus bekommst. Und dazu möchte ich die Verse 11 bis 15 nochmal lesen. In ihm seid ihr auch beschnitten mit einer Beschneidung, die nicht von Menschenhand geschehen ist, durch das Ablegen des fleischlichen Leibes der Sünde, in der Beschneidung des Christus, da ihr mit ihm begraben seid in der Taufe. In ihm seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Er hat auch euch, die ihr tot wart, in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches mitlebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Als er so die Herrschaft und Gewalten entwaffnet hatte, stellte er sie öffentlich an den Pranger und triumphierte sie über sie an demselben. Ich möchte es probieren, so einfach wie möglich zu erklären, was der Apostel Paulus in den Versen 11 bis 12 meint. Der Apostel Paulus bezieht sich hier mit dem Thema Beschneidung nicht auf die Beschneidung aus dem Alten Testament. Da wurde den Jungs am achten Tag die Vorhaut beschnitten und das war als Zeichen des Bundes Gottes, dass nämlich der Beschnittene zum Volk Israel gehört. Paulus möchte zwar immer noch dieses Bild der Verbundenheit zum Volk oder zu dieser Familie zeigen, aber es ist nichts mehr, was von den Menschen ausgeht. Es ist nichts, was der Mensch hier tun muss oder tun kann. Die Beschneidung, von der Paulus hier spricht, bezieht sich auf das Werk Jesu Christi am Kreuz. Er wurde wegen unserer Übertretung, wegen unserer sündhaften Natur von Gott getrennt. Er hat die Strafe für unsere Sünden getragen. Und durch dieses Erlösungswerk sind wir Christen mit Jesus verbunden. Und dieses Werk ist nicht ein Werk von Menschen vollbracht, die ein Mensch hätte vollbracht oder vollbringen können. Es ist kein Werk von Menschenhand, sagt uns Paulus, nur allein der Gottmensch Jesus Christus hat diese Erlösung vollbringen können und hat es getan. Und so wird jeder, der an dieses Werk und die Person Jesu Christi glaubt, aus der Knechtschaft der Sünde in das Reich des Sohnes seiner Liebe versetzt. All das geschieht durch die Gnade Gottes allein. Und genauso ist es auch mit der Taufe, von der Apostel Paulus hier spricht. Das bezieht sich nämlich auf den Tod und die Auferstehung Jesu Christi. Der Tod und die Auferstehung haben eine wichtige, eine grundlegende Bedeutung im Leben der Kinder Gottes. Wir haben letzten Sonntag eine gute Predigt von Andreas darüber gehört, wie wichtig die Wahrheit von der Auferstehung des Herrn Jesu Christi ist. Es ist die Kreuzigung, der Tod und die Auferstehung von Jesus, die für dein christliches Leben von großer Bedeutung sind. Und diese Wahrheit legt in deinem christlichen Leben das Fundament für deine Nachfolge. Nur wegen dieser biblischen Wahrheit kannst du ein wahrer Nachfolger oder ein wahrer Jünger Christi sein. In den Versen 12 und 13 schreibt uns Paulus: In ihm seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben an die Kraftwirkung Gottes, der ihn aus den Toten auferweckt hat. Vers 13: Er hat auch euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und dem unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. In diesen zwei Versen wird nochmal auf diese Kraftwirkung Gottes, spricht Paulus nochmal diese Kraftwirkung Gottes an, die dich aus den Toten auferweckt hat. Und das ist hier das biblische, das richtige Bild von der Rettung des Menschen. Der Apostel Paulus würde sich ja widersprechen, wenn in Vers 6 meint, dass jeder Mensch Christus annehmen kann und sich für Christus entscheiden kann. Und das glauben viele. Und jetzt spricht er darüber, dass der Mensch aus seinem toten Zustand von Gott aus gerettet wird. Wie kann ein geistlich Toter sich für Christus entscheiden? Wie kann ein geistlich Toter Christus annehmen? Ich denke, jeder von uns weiß, dass das unmöglich ist. Und genauso sollten wir auch die Rettung des Menschen betrachten. Es ist unmöglich, als geistlich Toter sich selbst zu retten. Es ist unmöglich, sich für Gott zu entscheiden. Doch für Gott ist es nicht unmöglich. Durch den Glauben an Jesus und seinem Erlösungswerk wirkt Gottes Gnade in dem Herzen des Toten und bringt ihn zum Leben. Gott wirkt das Wollen und das Vollbringen in den Menschen. Gott überführt den Sünder von seinem verlorenen Zustand und wirkt den Glauben in ihm. Allein Gottes Gnade hat uns als seine Kinder auferweckt aus den Toten. Und das ist die Herrschaft Jesu Christi, die uns aus der Gewalt des Todes befreit hat. Er hat die Waffen des Todes entwaffnet durch sein Werk. Und in dem Moment, in dem du mit Glauben zu Gott kommst, wirst du aus diesem Herrschaftsbereich der Sünde in die Herrschaft Gottes und in das Reich Gottes gesetzt. Und es ist nicht mehr das Gesetz der Sünde oder die Herrschaft der Sünde, der du gehorchst oder unter der du jetzt gerechnet wirst. Es ist das Reich Gottes, in dem du ein Bewohner und ein Kind Gottes bist und leben darfst. Und das durch die Gnade Gottes. Das ist deine Grundlage, dein Fundament für die Nachfolge Jesu Christi. Doch diese Vollkommenheit in diesem Erlösungswerk oder diese Vollkommenheit in Jesus führt uns nicht nur zur Nachfolge in Christus, sondern wir sehen diese auch in der Vergebung. Vers 13 und 14 möchte ich dazu lesen. Er hat euch, die ihr tot wart in den Übertretungen und im unbeschnittenen Zustand eures Fleisches, mit ihm lebendig gemacht, indem er euch alle Übertretungen vergab. Und er hat die gegen uns gerichtete Schuldschrift ausgelöscht, die durch Satzungen uns entgegenstand, und hat sie aus dem Weg geschafft, indem er sie ans Kreuz heftete. Kennst du oder erinnerst du dich an den Psalm 51 von David, der Bußpsalm, nachdem er gesündigt hatte? Und in diesem Psalm 51, in Vers 2, bittet David um die Vergebung seiner Übertretung. Doch nicht, weil er es verdient hat oder weil er irgendetwas getan hat, um diese Sünde oder um der Sühnung dieser Sünde gebracht hat. Nein, sondern nach seiner großen Barmherzigkeit bittet er, nach Gottes großen Barmherzigkeit soll ihm vergeben werden. Und diese Barmherzigkeit Gottes führt uns allein zu dem Erlösungswerk Jesu Christi. Er ist der Einzige, der dich von deiner Sünde reinwaschen kann. Und genau das bittet David in Vers 3 dieses Psalms 51. In Vers 14 benutzt Paulus diese Behördensprache, so habe ich es mal genannt. So drückt man sich aus, wenn man vor Gericht ist oder vor einem Amt. Ja, es wurde die Schuldschrift ausgelöscht. Doch dieses Wort Schuldschrift kann man sich sehr gut bildlich vorstellen. Ein Zettel, auf dem deine Schuld draufsteht, dein Name mit einer Unterschrift. Du musst jemandem etwas begleichen. Du schuldest jemandem etwas. Und wir können das vielleicht noch besser vorstellen mit einem Hauskauf oder mit einem Kauf der Wohnung. Wenn man nämlich nicht genügend Geld hat, um das Haus vollkommen zu kaufen, dann leiht man sich das Geld bei einer Bank. Und so ist man Schuldner dieser Bank. Und es entsteht eine Schuldschrift. Und wenn du so eine Schuldschrift hast, dann probierst du natürlich mit allen möglichen Mitteln, mit deinem Gehalt, das du bekommst, mit dem Geld, das du hast, diese Schulden immer kleiner werden zu lassen, bis irgendwann mal der Schuldschein nicht mehr gültig ist, weil du keine Schulden gegenüber der Bank hast. Doch diese Schuldschrift, von der Apostel Paulus hier spricht, wurde nicht einfach aufgeschrieben wegen eines schlechten Verhaltens. Diese Schuld, die du vor Gott hast, wurde nicht aufgeschrieben, weil du irgendwann mal einmal gelogen hast. Diese Schuldschrift beinhaltet deine vollständige Rebellion gegen Gott, deinen geistlich verlorenen Zustand vor Gott. Das ist die Schuldschrift, die du vor Gott hast. Du erfüllst den heiligen Maßstab Gottes nicht und Gott offenbart uns seine Heiligkeit und Gott offenbart uns in seinem Wort seinen vollkommenen Zustand, seine Richtschnur, mit dem er jeden alles richten wird. Doch du kannst niemals diesen Maßstab erfüllen. Nichts, was du tust, wird dir zugerechnet oder lässt dich vor Gott gerecht stehen. Und ich möchte diesen Punkt anhand von zwei Bibelstellen untermauern. In Römer 3, Vers 8, Römer 3, Verse 10 bis 18 steht von dieser Schuldschrift, von dieser Verdorbenheit des Menschen. Römer 3, Vers 10 bis 18 möchte ich lesen. Wie geschrieben steht, es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Da ist keiner, der Gutes tut. Da ist auch nicht einer. Ihre Kehle ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen betrügen sie. Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit. Ihre Füße eilen, um Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend bezeichnen ihre Bahn. Und den Weg des Friedens kennen sie nicht. Es ist keine Gottesfurcht vor ihren Augen. Und im Kolosserbrief schreibt es uns Paulus nochmal den Zustand eines Menschen, der diese Schuldschrift hat. Kolosser Kapitel 3, die Verse 5 bis 7 möchte ich dazu lesen. Kolosser 3, Verse 5 bis 7. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Lust und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Unter ihnen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr in diesen Dingen lebtet. Wenn du nun kein Kind Gottes bist, dann hast du immer noch diese Schuldschrift vor Gott. Und ich möchte dir sagen, dass du niemals diese Schuldschrift bezahlen oder abarbeiten kannst. Doch Gott hat diese Schuldschrift durch den Tod seines Sohnes bezahlt. Er hat diese Schuldschrift ans Kreuz genagelt. Und damit ist das Kreuz von Golgatha gemeint. An diesem Kreuz hat Jesus Christus die Sünde seines Volkes getragen. Und sein gerechtes Leben wird uns als erlöste Sünder zugesprochen. Und somit stehen wir als Kinder Gottes vor Gott als gerechtfertigt da. Diese Schuldschrift wurde nicht zur Seite gelegt. Diese Schuldschrift wurde nicht einfach so vergessen. Diese Schuldschrift liegt auch in keinem Tresor, an die keiner mehr rankommt. Nein, diese Schuldschrift wurde für immer bezahlt mit dem Tod von Jesus Christus am Kreuz. Und den Preis, den Jesus bezahlt, den Preis, den Gott durch das Werk Jesu Christi bezahlt hat, diesen Preis können wir niemals begleichen. Und wegen diesem vollkommenen Erlösungswerk sollten wir uns nicht von den falschen Lehren verführen lassen. Diese falschen Lehren wollen nichts anderes, wie deinen Blick von Christus und von seinem vollkommenen Erlösungswerk wegrichten auf die Gesetzlichkeit. Und es ist so. Irgendwie fühlen die Menschen sich davon angezogen, wenn sie wissen, dass sie irgendetwas tun können, um sich selbst in den Himmel zu bringen. Sie können etwas tun oder meinen es, dass sie es können, irgendetwas, sich entscheiden, etwas tun oder ein gutes Leben führen, um sich für das Leben im Himmel zu qualifizieren. Doch in Vers 13 spricht Paulus von dir als geistlich Toten und du wurdest lebendig gemacht, allein durch die Barmherzigkeit Gottes. Es ist allein die Gnade Gottes, die dich durch den Heiligen Geist oder die in dir durch den Heiligen Geist die Sünde offenbart. Es ist die Gnade Gottes, die dir, verlorenem Sünder, Jesus Christus als Retter offenbart. Es ist die Gnade Gottes, die in dem vollkommenen Werk Jesu Christi gewirkt hat. Und dieses Werk wird dir zugesprochen. Kein Werk, keine Entscheidung hat dich in diese Position oder dich in diese Stellung gebracht vor Gott, dass du ein Kind Gottes sein kannst. Allein die Gnade Gottes hat dich dazu geführt. Und dies dient allein zur Ehre Gottes. Als Christ musst du dich heute fragen, ob es irgendetwas gibt, was dich in deinem Leben von dem vollkommenen Erlösungswerk ablenkt. Gibt es etwas, an dem du festhältst oder an das du glaubst, was du noch tun kannst, um dich retten zu können? Bevor ich zu dem reformierten Glauben geführt worden bin, war ich in einer Gemeinde, in der ich viele Aufgaben hatte. Und ich gebe offen zu, ich hatte oft den Gedanken, dass wenn irgendeiner in den Himmel kommt aus dieser Gemeinde, dann bin ich dabei. Und irgendwie hatte ich auch kein Problem mit dem Gedanken. Doch als ich mich mehr mit der Lehre der Gnade, mit den Lehren der Gnade beschäftigt habe, da bin ich auf ein Zeugnis gestoßen von einem älteren Herrn. Und in diesem Zeugnis hat er all die Aufgaben, die er in der Gemeinde gemacht hat, beschrieben. Und es waren genau diese Aufgaben, die ich auch getan habe. Er hat sie aufgelistet in seinem ganzen Leben, was er alles getan hat an Dienst in der Gemeinde. Und dass auch er, und er hat es nicht offen zugegeben, aber er hat geglaubt, dass er in den Himmel kommt aufgrund dieser Werke. Doch er wurde von der Gnade Gottes überführt. Seine Kinder haben ihn mit dem Wort Gottes konfrontiert und mit der Lehre der Gnade. Und so wurde er überführt von diesem Verständnis. Er wurde von seiner Selbstgerechtigkeit überführt, dass sein Glaube plus irgendwelche Werke ihn rechtfertigt oder gerecht vor Gott darstellen können. Durch den Heiligen Geist und dem Wort Gottes wurde sein Verständnis, seine Lehre korrigiert. Er durfte verstehen, dass Gott allein in seiner Gnade gewirkt hat und die Errettung wirkt und dass allein das Werk Jesu Christi die Rechtfertigung bringt. Und dieses Zeugnis hat mich auch von meinem selbstgerechten Leben überführt, von meiner Selbstgerechtigkeit. Ich hatte damals das Erlösungswerk nicht als vollkommenes Werk Jesu Christi bezeichnet. Ich dachte, man muss etwas hinzufügen. Ja, wenigstens zumindest die Entscheidung für Gott Doch das ist ein falsches, unbiblisches Verständnis von der Rechtfertigungslehre. Und ich bin Gott dankbar, dass er mich von diesem Verständnis befreit hat und überführt hat und mich zu diesem, und mein Blick auf dieses vollkommene Erlösungswerk Christi gelenkt hat. Davon schreibt uns Paulus im Kolosserbrief: Es ist die Vollkommenheit in der Person und in dem Werk Jesu Christi, und in dieser Vollkommenheit haben wir als Kinder Gottes alles bekommen und müssen uns deswegen von keiner Lehre weglocken lassen, von keiner Philosophie wegführen lassen oder berauben lassen. Du hast heute auch die Möglichkeit, deine Lehre und dein Verständnis von der Vollkommenheit Christi und seinem Werk zu überdenken. Und ich möchte mit den Versen in Kolosser 2, Vers 9 bis 10 schließen und danach dir ein bisschen Zeit geben, darüber nachzudenken, und dann mit dem Gebet enden. Kolosser 2, die Verse 9 bis 10 möchte ich lesen. Denn in ihm, und es geht eigentlich in dem ganzen Text um Jesus Christus, ja, in Jesus Christus wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm, der das Haupt jeder Herrschaft und Gewalt ist. Amen.